Salvete und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures vermeintlichen Lieblingspodcasts Filmabbuch aufgekonnt, ahnungslos mit mir, dem Bene, und meinem Lieblings-Co-Host, dem die Sonne heute förmlich aus dem Hintern scheint, Leon. Mein Lieber, du und deine gute Laune, ihr seid mir herzlich gegrüßt.
Ja, so ist es, genau. Ich komme heute mit bester Laune. Freue mich, dass ich da bin. Freue mich, dass ich dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann und dir die Sonne auch aus dem Gesicht strahlen lassen kann. Das andere spare ich mir. Genau, und würde sagen, wir haben heute wieder ein bisschen was zu tun. Hier mit den guten Filmbüchern, Bond-Kosmos, was auch immer. Wir haben ja alles wieder dabei und ich freue mich drauf, da inhaltlich gleich reinzuspringen und kommen mit großen Schritten ja eigentlich auch dem Ende entgegen. Das ist diesmal ein bisschen schneller gegangen, würde ich sagen.
Ja, ich wollte gerade auch eine kleine Fußballreferenz bringen. Also du erinnerst mich heute extrem an so einen wutentbrannten Uli Hoeneß, der mal in den Doppelpass reinstürmt und doch nochmal seinen Senf dazu geben muss. Aber das ist jetzt eher privater Natur. Aber genau in dieser Stimmung erwischen wir dich gerade.
Ja, das Bild lassen wir jetzt stehen für die ZuhörerInnen. Dann können sie sich entscheiden, was sie sich darunter vorstellen möchten. Das trifft es vielleicht ganz gut, ja.
Schöne Grüße an den Tegernsee an der Stelle auf jeden Fall. Ja, nee, du hast recht, wir haben ein pickepackevolles Programm mit 5 Kapiteln an der Zahl. 3 habe ich vorbereitet, 2 hast du vorbereitet. Wir machen ordentlich Meters in der Geschichte und kommen damit jetzt auch wirklich schon zum großen Klimax. Also wir nähern uns dem Ende und haben heute schon so eine kleine wegweisende Geschichte, würde ich behaupten, die das Ende tatsächlich sehr gut einläutet. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Ja, es ist viel passiert. Und doch irgendwie nicht so viel passiert. Also wir haben eigentlich nur einen konkreten Handlungsspielraum jetzt seit den letzten Kapiteln. Mhm. Wir sind mal wieder auf Jamaica gelandet. Wir kommen von dieser gottverdammten Insel einfach nicht mehr weg. Man merkt, dass da auch Fleming eine gewisse persönliche Note reinbringt und seine Favorite-Insel da irgendwie eingebaut hat. Aber ja. Naja,
gut. Ich frage mich ja, ob der da irgendwie Familie hatte oder so. Aber gut,
irgendwas muss... Er hat ja sein Häuschen da gehabt.
Immerhin. Das
Golden-Ei-Häuschen.
Ja, immerhin.
Ja, tu uns doch einfach einen Gefallen. Ich weiß, du bist doch wieder bestens instruiert, aber wie wär's denn, wenn du mal eine kurze Zusammenfassung gibst, damit ich auch wieder weiß, wo wir gerade so unterwegs sind, damit ich mich nie verrenne in meinen Notizen.
Ich würde ja sagen, du hast ja die Zusammenfassung quasi schon gegeben. Also in der Tat, viel mehr ist nicht
Jamaika,
passiert.
Ende.
Richtig, wir sind wieder auf Jamaika und ja, Bond darf sich diesmal um den besten Revolverschützen kümmern, der gute Scaramanga. Den haben wir ja auch schon bereits kennengelernt. Und das Ganze taugt quasi als Reputation für Bond gegenüber M. Wir erinnern uns, er hat da nach einer kleinen russischen Gehirnwäsche hat er einen Mordanschlag auf M durchaus nicht nur geplant, sondern auch versucht, der vereitelt werden konnte. Und durfte dann aber eben als Reputation sich einen neuen Fall annehmen. Und ja, mittlerweile hat er sich dann in die Dienste von Scaramanga so ein bisschen eingeschlichen als sein persönlicher, in Anführungsstrichen, Bodyguard, hat sich da auch etabliert und darf dort eben jetzt bei einer Spaßveranstaltung für Immobilienstakeholder von irgendeinem Großprojekt von Scaramanga in der Tourismusbranche unterstützen, dass da quasi nichts schief geht und alles seine gewohnten Wege nimmt. Man darf natürlich nicht verschweigen, das Ganze sind Großverbrecher, die da vor Ort geladen sind. Dementsprechend durchaus heikle Situationen. Jeder hat auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Dementsprechend braucht Scaramanga so einen Sicherheitstipp. Und ja, Bond hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Bis zuletzt, da haben wir dann uns mit einem kleinen Cliffhanger verabschiedet. Und Bond wurde von irgendjemand ertappt, ob positiv oder negativ. Das war noch nicht ganz klar. Gefühlt eher negativ. Und das Ganze war so ein bisschen durch Mary Goodnight, seine ehemalige Assistentin, die mittlerweile auf Jamaika arbeitet und die sich dort wieder getroffen haben, eingeleitet worden durch im Prinzip Unvorsichtigkeit. Genau, da waren wir stehen geblieben und ich würde sagen, da springen wir auch wieder rein. War eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören, wenn man hier was verkaufen will, aber wir sind ja hier nur beim Podcast. Die Hörer haben wir ja schon.
Ganz genau. Die rennen uns quasi die Tür ein, so viele sind es. Ja, du hast recht, wir haben bei einem ziemlichen Cliffhanger aufgehört. James und Mary wurden erwischt. Wir wissen leider nicht von wem und wir wissen auch nicht, welche Konsequenzen drohen. Aber das möchten wir jetzt an der Stelle natürlich lüften. Das große Geheimnis, seit 2 Wochen könnt ihr bestimmt nicht mehr schlafen, weil ihr unbedingt wissen müsst, wie es weitergeht. Und heute erleiste ich euch gerne eine kleine Hilfestellung und gebe euch die notwendigen Informationen. Dafür gehen wir doch mal rein ins Kapitel 11 mit dem wunderprächtigen Namen Schwimmerventile und anderer Ärger. Ist die fein säuberlich aufgebaute Tarnung nun dahin oder schaffen es James und Mary mit einer Oscar-reifen Bühnendarstellung, sich aus der Affäre zu ziehen? Der Druck ist immens, auch wenn es Scaramanga mittlerweile egal ist, ob er einen Engländer oder Marsmenschen vor sich hat. Für ihn zählt nur der Nutzen und zudem ist Bond über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. So kommt es wenig überraschend, dass auch Hendrix einige Informationen bekommen hat, die James dem Sensenmann ausliefern könnten. Nun muss unser Houdini der locker sitzenden Unterwäsche mal ganz tief in die Trickkiste greifen, um aus dieser Nummer wieder rauszukommen.
Das ist besser als das gesamte Kapitel, habe ich so das Gefühl, was du da im Voraus
produzierst. Oh, ich freue mich schon mal aufs letzte Kapitel heute hier. Da knallt's richtig, du, das sage ich dir aber. Kleiner Spoiler.
Boah, machst du hier schon wieder so ein bisschen die Zuhörer nervös, dass die dranbleiben oder was ist denn hier los? Heute bist du aber gut im Verkaufen, du.
Ah, das hat mich richtig sauer gemacht, aber gut. was passiert? Mary und James kommen da ertappt aus seinem Bad raus und ein Scaramanga steht vor ihnen, nur in Unterhose und mit seinem goldenen Colt bewaffnet, macht dann das Licht an, James ist verwirrt as fuck, wie der um Gottes Willen reingekommen ist, die Keile sind nach wie vor unter der Tür, das Fenster wirkt jetzt nicht wie die beste Option, was kann's sein, und dann entdeckt er es, nämlich einen Geheimgang durch den Kleiderschrank, aha, das ist natürlich ein abgekartetes Spiel, James sitzt jetzt mit Mary zusammen in der Falle, Scaramanga sagt, der Hintern der Dame komme ihm nicht bekannt vor, ob er denn immer Frauen in der Dusche verstecken würde. James sagt, das geht ihn irgendwie nicht so wirklich was an. Und außerdem spielt er den Angepissten. Das ist Mary Goodnight, seine Verlobte. Sie arbeitet in Kingston und habe in der Absteige erfahren, wo James steckt, um ihm vom Sturz seiner Mutter in London zu berichten. Und jetzt soll Scaramanga diese gottverdammte Waffe runternehmen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. James sagt, Scaramanga habe sie bestimmt mit einem Einbrecher verwechselt, er wird sie jetzt auch sofort zum Auto bringen. Oder will sie vielleicht doch hier schlafen, das wäre auch kein Problem. James wird auch für die Kosten aufkommen, alles kein Problem. Mary steigt in diese kleine Scharade mit ein, also setzt jetzt auch ihre schauspielerische Todesmaske auf. Sie muss unbedingt heim, morgen ist ganz hoher Besuch an der Arbeit, da muss sie fit sein, da muss sie einiges noch für vorbereiten. Und diese schrecklich lange Heimfahrt über diese Buckelpisten, das macht auch keinen Fun. Sie entschuldigt sich bei Scaramanga für die Störung und will nun von James zum Auto geleitet werden. Scaramanga kauft die ganze Nummer nicht direkt ab, bleibt ziemlich hartnäckig und ja, bleibt zudem auch sehr unangenehm abgeklärt. Er kauft so teilweise ab, also akzeptiert das so, wie es ist. Für ihn hat das macht das keinen Unterschied. Sie soll sich jetzt auf der Stelle verziehen und ihren Premierminister kann sie sich sonst wohin stecken. Und wehe, er erwischt sie noch einmal hier auf dem Gelände. Dann war es das letzte Mal, dass man was von ihr gesehen hat. Jetzt ab aus dem Fenster. Also James darf sie auch nicht zum Auto bringen durch die Tür, sondern sie soll so entschwinden, wie sie auch reingekommen ist. Und mit James habe er jetzt auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Beziehungsweise mit Mark Hazard ist ja sein Deckname. Das müssen wir an der Stelle nochmal erwähnen. Also James Tarnung ist nicht wirklich aufgefallen. Also es ist in der Schwebe. Wir sind in der Grauzone. Wir wissen es nicht so wirklich, ob der aufgefallen ist.
Ja, es gab ja schon Anstöße von Seiten von Hendrix, dass es sich um einen Agenten handeln könnte, aber da hat Scaramanga ja abgewunken.
Mary Goodnight hingegen ist jetzt auch todespisst, so lässt sie sich nicht behandeln, das ist nicht wirklich gentlemanlike, wie Scaramanga mit ihr umgeht, sie will dann richtig hochfahren und das Dramastück noch etwas ausarbeiten, doch James kann sie dann noch aus dem Fenster mehr oder weniger befördern, bevor sie da sich vielleicht doch irgendwie dummerweise verplappert. Er ist extremst beruhigt, dass dieses Schauspiel so gut spontan gelaufen ist. Also er hat jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich da weiter in den Schlamassel reinbuxiert haben, sondern eher, dass sie das Ganze umschiffen konnten. Scaramanga merkt an, dass Marys Arbeitgeber sich nahezu deckt mit einer Zweigstelle des Secret Service. Also das wäre irgendwie ziemlich deckungsgleich. Das ist ein bisschen seltsam. Sei Mark Hazard nicht zufällig doch James Bond, der auf ihn angesetzt wurde. Das ist nämlich auch zufällig ein hervorragender Schütze und man hat ja dann die Einlage heute von James gesehen. Das ist alles ein bisschen verdächtig. Komischer Zufall. James spielt den Unschuldigen. Scaramanga soll ruhig bei James' Arbeitgeber bei Marks Arbeitgeber anrufen. Er soll das abchecken, sein Alibi. Das hat alles Hand und Fuß und er selbst kann mit dem Secret Service ja gar nichts anfangen. Er dachte, das wäre nur so ein Ding während des Weltkriegs gewesen. Danach hat man das Ding doch wieder abgeschafft, mehr oder weniger wegen mangelnder Notwendigkeit. Also gar keine Bezüge zu. Alles sehr, sehr komisch. Und ob er wirklich glaubt, dass es gewollt war, dass man sich in einem Bordell über den Weg läuft, das kommt doch auch einem sehr spanisch vor. Das war einfach ein riesiger Zufall. Was will denn eigentlich dieser Bond von Ian Scaramanga? Also was hat der denn auf sie abgesehen? Scaramanga bleibt immer noch skeptisch. Er sagt nach wie vor, irgendwas sei mit James in Anführungsstrichen nicht richtig und die Zufälle häufen sich extremst. Reden, während die Dusche läuft, da stimmt doch was nicht. Das ist eine Geheimdienstmasche, um nicht belauscht zu werden. Das kann ja nicht sein. Oder hat er es doch mit ihr unter der Dusche getan? James sagt, ja, genau so ist es. Und sind wir doch mal ehrlich, zwischen ihn und der Chinesin, die sie da so angekrapscht haben, da war auch kein Schachabend geplant oder ein Monopoly-Abend, sondern da ging es auch um andere Dinge. Also was will er jetzt? James wird jetzt richtig sauer oder spielt vielmehr den Erbosten. Er hat jetzt keinen Bock mehr, sich die ganze Zeit bedrohen zu lassen. Alle 5 Minuten ist dieser scheiß Colt auf ihn gerichtet. Kann er wohl nicht angehen, wenn er keinen Bock hat, Scaramanga keinen Bock auf ihn hat, dann kann er sich jetzt auch verpissen oder unzufrieden mit der Arbeit sein sollte. Dann geht er jetzt halt, ist auch fein für ihn, aber dann möchte er halt auch bezahlt werden. Für wen hält sich denn dieser blöde Francisco Scaramanga? Der nimmt das erstmal so hin, sagt, ja gut, also wer ich bin, das wirst du früh genug erfahren. Wehe, es entpuppt sich doch die Wahrheit, die Scaramanga nicht gefallen sollte, dann kann James schon mal direkt seinen Grabstein in Vorkasse oder ja, Vorleistung kaufen gehen. Jetzt soll er endlich schlafen. Morgen um 10 hat Scaramanga nämlich einen Termin mit Hendrix, bei dem sie ebenfalls nicht gestört werden wollen. Also James wieder den Türsteher spielen soll und dafür soll er fit sein. Und anschließend geht's auf den JGA, mehr oder weniger Eisenbahnfahrt mit den Jungs. Also da steht auch noch ein großer Tag an. Dann geht Scaramanga auch und James, was macht er nur? Er duscht natürlich wieder. Also die Wasserkosten in diesem Hotel, die gehen auch in exorbitant.
Aber auch nur in einem Zimmer. Auch nur in einem Zimmer.
Wirklich, der Zähler, der läuft da einfach gnadenlos durch. Ja, er duscht sich auf jeden Fall erstmal schön den Stress weg. Am nächsten Morgen wacht er extremst früh auf und denkt sich, geile Zeit, wieder zum Schwimmen gehen, bis Scaramanga zu seinen ja, Turnübungen auf dem Trampolin übergeht. Da ist für James der richtige Zeitpunkt, seine Schwimmroutine zu beenden. Er schleicht sich dann nämlich in Scaramangas Gemächer, mehr oder weniger, mit seinem Generalschlüssel, den er von Felix bekommen hat, und tauscht oder macht sich dort an Scaramangas goldenem Colt zu schaffen. Er nimmt nämlich die oberste Patrone einmal aus der Waffe raus. Das verschafft ihm einen zeitlichen Vorteil. Wenn dieser abdrückt, muss erst wieder die nächste Kugel in die neue Kammer nachrutschen. Ist nur geringfügig, aber James erhofft sich dadurch, einen Vorteil im Duell zu erhalten, wenn es Scaramanga nicht vorher auffallen sollte. Man weiß es nicht genau. Er geht nämlich stark davon aus, dass seine Tarnung jederzeit auffliegt. Also das ist nur noch so eine Sache von Minuten mehr oder weniger. Und dann weiß ja jeder Bescheid, dass er James Bond ist und nicht Mark Hazard. Und er braucht dann halt eben ein entsprechendes Mittel. Dann wird gefrühstückt und man vergreift sich auch noch an der Toilette. Also James spielt dran rum, so dass diese defekt ist. Er trifft dann in der Lobby auf Felix, doch die können leider nicht offen miteinander sprechen, weil Hendrix auch am Start ist. Er hat ein Gespräch mit Havanna ausstehend und möchte dieses ungestört führen. Felix sagt, naja, haben Sie es mal auf Ihrem Zimmer probiert? Das ist nicht privat genug. So, Hendrix, James denkt da an die Mikrofone in den Telefonen. Leiter sagt, ja, hier ist in der Lobby ein schalldichtes Telefon, also eine Telefonzelle, wie wär's damit? Hendrix erkundigt sich, was da mit dem Telefon ist, ob das okay ist. Felix tut so, als würde er die Frage nicht verstehen, also er versteht nicht, oder tut so, als würde er nicht verstehen, dass da eine Wanze drin sein soll. Hendrix sagt, komm, scheiß drauf, was Besseres finde ich hier anscheinend nicht, also dann nehme ich doch das Ding, geht dann da rein. Danach erkundigt sich James nach einer funktionierenden Toilette, weil seine nicht gehe, und in der Lobby gibt es eine, die zufälligerweise einen direkten Anschluss zu Felix sein Büro hat. Dort wollen sie sich dann auch gleich treffen und das Band rund um Hendrix Anruf zusammen anhören. Das riecht nämlich nach gewaltigem Ärger. James beobachtet Hendrix, während er eben dieses Telefonat führt, und der starrt ihn unaufhörlich an, dass jetzt wirklich jeder weiß, okay, das bedeutet nichts Gutes. Nach dem Gespräch verlässt Hendrix auch direkt den Eingangsbereich. Nach ein paar Minuten holt Felix James ab und teilt ihm dann auf dem Klo mit, dass er mit 99%iger Wahrscheinlichkeit aufgeflogen sei. Das Gespräch war auf Russisch, man konnte leider nur Fetzen verstehen, aber James' Name fiel die ganze Zeit, sowie Dienstnummer und das Aussehen wurde auch durchgegeben. Ja, er soll jetzt zusehen, dass er schleunigst das Land verlässt, um hier aus dieser Nummer rauszukommen. James meint, ja, hier, das Kind ist ehrlicherweise schon längst ersoffen, das lag hier schon die ganze Nacht im Brunnen, also das Thema ist eh gegessen, und berichtet dann von Mary Goodnights Besuch. Der KGB hat es jetzt auf James abgesehen, er soll um 10 erstmal den ganzen Plan erfahren, also er will unbedingt noch dieses Meeting von Hendrix und Scaramanga mitnehmen, um vielleicht noch weitere Informationen zu erhaschen, und dann wird es diesen Ausflug ins Nirgendwo geben, zum Wettschießen, und das wird wahrscheinlich der Ort sein, wo James dann auch kalt gemacht wird. Davor wird sehr wahrscheinlich nichts passieren. Vielleicht kann Leiter ihm ja helfen, dass ihm eben nichts passiert, dann kümmert sich James auch um eine entsprechende Revanche. Felix sagt, er wisse, was geplant sei. Sie machen eine Bimmelbahnfahrt über die Zuckerrohrplantagen, dann gibt es noch einen Angelausflug, wird dann zum Geschäftsführer von From fahren und mit diesem reden. James schreibt eine Nachricht, die er überbringen soll, vielleicht also um sein Alibi zu decken. Anschließend verliert sich James in extremst vielen Szenarien und malt sich aus, wie die Mission wohl weitergehen mag. Zum Beispiel sein Ende im Kugelhagel, und um kurz vor 10 macht er sich dann auf den Weg zum Besprechungsraum. Und was da alles so besprochen wird, mein Lieber, das überlasse ich dir.
Ja, war auch traumhaftes Kapitel. Will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, ich würde sagen, war ein langes Kapitel auch irgendwie, ne? War einiges drin, von A bis Z, aber ja, er ist immer noch nicht aufgeflogen. Aber immerhin konnte den Cliffhanger auflösen. Es freut vielleicht den einen oder anderen, der jetzt zwei Wochen lang hier nicht ruhig schlafen
konnte. Es ist auch so geil, weil an sich ist ja James die ganze Zeit schon aufgeflogen, weißt du? Also Hendrix hat sie mir ja von vornherein an der Nasenspitze angesehen. Nur Scaramanga ist es ja ehrlicherweise vollkommen egal.
Ja. Und der soll ein Profi sein, ja?
Ja, aber der ist ja so von sich selbst überzeugt, dass er sagt, ja, lass es sein, wer will. Am Ende des Wochenendes ist der eh futsch. So, ich bin ja hier der Chef mit dem goldenen Colt. Und das war auch der Punkt, wo ich dachte, als James die Kugel rausnimmt, jemand, der das Ding die ganze Zeit in der Hand hat, wird doch den Unterschied merken am Gewicht in der Hand, ob jetzt eine Kugel fehlt oder nicht.
Solche Neurotiker checken doch auf die ganze Zeit ihre Waffe und schauen nochmal rein, oh, ist die Kugel wirklich drin, wenn man sie vielleicht gleich brauchen könnte.
Ja, das waren so Fragestellungen, die ich da aus diesem Kapitel mitgenommen habe.
Ja, ich habe noch ganz andere Fragestellungen aus dem nächsten Kapitel mitgenommen, aber vielleicht sind sie ähnlich.
Schieß los, Olli.
Die klassische Überleitung mit einzubauen.
Wer hat denn Schuld? Juan Bernat oder was?
Es war immer Juan Bernat. Industriesabotage, Glücksspiel, Grasschmuggel. Wenn Alpha-Geschäftsmänner sich treffen, kann die Beseitigung eines Geheimagenten im Kreise der eigenen Reihen natürlich auch mal zur Nebensache werden. Hier sind wahrlich echte Profis am Werk, die noch mehr für ihre jeweiligen Organisationen im Hintergrund rausholen wollen. Was am Ende gemacht wird? Egal, Hauptsache der Preis stimmt und der Einfluss in der Region wächst. Und auch die Nachbesetzung des Sechsten im Bunde nach dem bedauerlichen Tod Rotkopfs sollte nur Formsache sein, schließlich gibt es ja genug andere Ohrfeigengesichter in der Gegend. Erst wenn alles geklärt ist, kann man sich dann auch mal den kleineren Fischen vom Geheimdienst annehmen. Jo, Konferenz, du hast es vorher gesagt. Es war durchaus keine einfache Nummer, da eine so schmucke Beschreibung zu machen wie du. Genau.
Also ich sag dir vorweg, wenn man zu diesem Kapitel explizit eine Art Vokabeltest machen würde oder irgendeine Art Weise einen Test, um zu checken, ob die Infos hängen geblieben sind, würde ich sang- und klanglos untergehen. Aber vielleicht kannst du es ja besser.
Das ist sehr gut. Ein sehr guter Vergleich. So habe ich mich früher immer in der Schule gefühlt. Nichtsdestotrotz, steigen wir mal ein. Der gute Scaramanga hat also zur Konferenz geladen, beziehungsweise eigentlich nur zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem guten Hendrix. Und ja, Bond darf sich vorab mal ein bisschen über den Raum oder im Raum umsehen, beziehungsweise soll er auch, schaut sich da um, sagt so, krass, irgendwie alles unberührt, hier ist nichts passiert, was soll er da groß herrichten? Eigentlich ja auch kein Wunder, weil Scaramanga lässt oder so niemand rein. Ihn interessiert natürlich dann aber auch noch, ob die Hinrichtung Rotkopfs nachhaltige Spuren im Teppich hinterlassen hat. Dem ist nicht so. Weiß ich nicht, das muss ein guter Schuss gewesen sein, wie sich Bond denkt. Weder Blut noch Putzspuren sind hier zu sehen. Auch ansonsten scheint alles beim Alten zu sein. Die Luft ist quasi noch so verbraucht wie am Vortag. Bond kann sich dann zurückziehen, sagt, hier ist alles ready. Und dann dürfen auch die Herren Scaramanga und Hendrix in den Raum kommen und sich ihrem ach so wichtigen Gespräch annehmen. Bond natürlich wieder der Türsteher und er bezieht auch in gleicher Manier wie tags zuvor Stellung mit seinem Gläschen Sekt. Was da ist, ein Mikro mehr oder weniger für sein Ohr oder ein Kopfhörer in altmodischer Form. Genau, und drin werden die zwei Herren eben so ein bisschen beraten. Nicht ohne, dass Hendrix noch einen Spruch gedrückt kriegt von Bond, dürfen die natürlich anfangen. Der reagiert aber praktisch wie immer einfach gar nicht. Also Bond macht ihn da irgendwie von der Seite an und fragt ihn quasi, was so los ist. Und der reagiert einfach gar nicht. Also ist schon auch ein bisschen Psychopath. Ja, sobald Bond raus ist, starten sie dann das Gespräch. Bond, wie gesagt, Posten vor der Tür bezogen und Hendrix legt los. Bond kann natürlich alles glasklar verstehen. Touché. Und Hendrix hat dann eben Nachricht aus Havanna erhalten und Bond ist ohne Zweifel, dass er oder hat eine genaue Bond-Beschreibung quasi erhalten und ist selber ohne Zweifel, dass der Typ, der da vor der Tür lungert und sie wahrscheinlich auch belauscht, der gute Geheimagent vom MI6 oder Secret Service ist, der hier auf Scaramanga angesetzt wurde. Das ist nur ein bisschen unprofessionell, wie sich der gute Bond eben benimmt. Das heißt, eigentlich versucht er durch Unprofessionalität und Idiotie zu verschleiern, wer er eigentlich ist, benimmt sich dementsprechend. Und ja, die Leute beim KGB hätten ihn schon längst, wenn sie hier vor Ort wären, ins Jenseits befördert. Das heißt, Bond kann eigentlich von Glück reden, dass er noch am Leben ist. Und Scaramanga sollte sich auch relativ zeitnah überlegen, wie er mit dem guten Geheimagenten verfährt. Ja, es gibt aber natürlich noch jemand, der ein größerer Idiot ist, für Hendrix zumindest, und das ist dann Scaramanga selbst, weil sein Verhalten eben ziemlich ahnungslos und auch ein bisschen gefährlich ist, so jemand in die Reihen zu lassen. Hendrix stellt die richtigen Fragen und sagt dann so, Junge, wie? Also wie ist das passiert? Wie konntest du das zulassen, dass so jemand in deinen Reihen quasi als dein persönlicher Bodyguard eingestellt wird, das ist nicht so optimal gelaufen und das könnte auch noch Konsequenzen haben, sowohl für dich, aber auch meine Vorgesetzten sind damit nicht so richtig zufrieden, stellt das Scaramanga also so ein bisschen zur Rede und fragt ihn eben, was er jetzt eigentlich seinen Vorgesetzten so mitteilen soll, weil der Schaden hätte ja durchaus groß sein können. Scaramanga darf dann nach diesem kleinen Plädoyer oder auch, ja, wie soll man es nennen, dem kleinen Monolog von König Hendrix, dann doch auch mal zu Wort kommen, ist die Ruhe tatsächlich selbst, obwohl ihm ja wirklich viel an den Kopf geworfen wird. Und er sagte so, Junge, ich muss ja irgendwie diese Kack-Konferenz hier organisieren, damit wir hier irgendwie zu unserer Unterstützung kommen, die wir von diesen 6 Personen, die hier ja leider nur noch 5 sind, aber dass wir irgendwie zusammen zu unserem Ergebnis kommen und ein bisschen mehr Geld machen können. Und dafür habe ich nun mal halt ein bisschen Unterstützung gebraucht. Und ja, die neuen Hotelleiter aus New York sind ja auch dann schön dazugekommen und die machen ja einen guten Job, da kann man ja gar nichts dran aussetzen und er hat eben noch einen persönlichen Assistenten gebraucht, der ihm so ein bisschen den Rücken frei hält. Und dafür war Bond eben super, den hat er irgendwo auf der Straße quasi aufgelesen und loswerden, sind wir ehrlich, wollte er ihn nach der ganzen Sache so oder so, da braucht sich der gute Hendrix und auch seine Vorgesetzten mal gar keinen Kopf machen. Aber trotzdem Glückwunsch an Hendrix und seine Vorgesetzten, dass sie so tolle Quellen im Geheimdienst haben, aber Scaramanga kümmert sich um diese Scheiße selbst. Er ist nämlich der Boss hier und frühstückt so kleine Fische wie James Bond, wenn es sein muss. Ja, er darf dann noch kurz ausführen, welche Pläne er hat, was er mit Bond anstellen wird. Die haben wir noch nicht wirklich gehört. Hat da so ein bisschen was vorgesehen, was dann später an der Unternehmung, da kommen wir später noch dazu, passieren darf, wenn sie ein bisschen Bimmelbahn über Jamaika fahren. Und hat sich da auf jeden Fall was Nettes eben ausgedacht. Ja, so viel zu Bond. Genau, vom Plan selbst bekommt eben Bond nicht so viel vor der Tür mit, weil der ihn, also es wird nur ganz grob skizziert eben, weil der ihm zwischen Scaramanga und Hendrix eben so ein bisschen getuschelt wird. Offensichtlich hat man doch Angst, dass da irgendwie Internas nach außen gelangen oder ich weiß nicht, vielleicht hat Hendrix auch so ein bisschen Angst, dass Bond doch vor der Tür lauscht. Jedenfalls kann Bond nicht so viel verstehen, bekommt dann eben mit, dass es sich um irgendeine Bimmelbahnfahrt handelt und das war's dann auch. Scaramanga ist sich aber sicher, alles im Griff. Hendrix braucht sich keine Gedanken machen. Hendrix ist damit auch befriedigt, wird diese Informationen weitergeben und alles andere interessiert ihn dann auch eigentlich herzlich wenig. Das Thema ist damit dann auch abgeschlossen. Hendrix springt nämlich zum nächsten Thema und zwar zu seinem Plan Orange. Und das, versichert ihm Scaramanga, läuft natürlich, wie alles bei Scaramanga. Und ja, sie haben da irgendwas mit Rohstoffunternehmen, also bei mir war das wirklich sehr oberflächlich, du kannst mich da gerne ergänzen. Sie haben auf jeden Fall mit Rohstoffunternehmen vor Ort irgendwelche Pläne, die hochgehen zu lassen, sich dadurch dann letztendlich wieder dran zu bereichern, haben da verschiedene, ich glaube es waren Sprengsätze, so wie ich es herausgelesen habe, deponiert. Oder es wird von gefährlichem Zeug gesprochen, leicht entzündlichem Zeug, zumindest in meinem Buch. Und wollen dadurch dann eben so ein bisschen das ganze System sabotieren, die an die großen Unternehmen ran und dadurch dann letztendlich verdienen. Scaramanga hätte nur eben gerne ein Datum, wann der ganze Spaß stattfinden soll. Und das geht anscheinend über die Tische von den Vorgesetzten von Hendrix, der allerdings sagt so, jo, einen Plan gibt's nicht. Also deine Aktienschäfchen, die damit vielleicht dann auch in Mitleidenschaft gezogen werden könnten, wo du ein bisschen was von deinem schönen Geld verlieren könntest, die kannst du leider nicht ins Trockene bringen, weil ich selber weiß halt den Termin auch nicht, aber das wird schon gut gehen, das kriegen wir schon hin. So viel zu dem Thema, das ist dann auch bei mir relativ kurz und schnell abgehakt gewesen. Wir springen zum nächsten Thema und diesmal geht es um eine explizite oder ja, eine sehr delikate Marihuana-Lieferung, die Scaramanga letztendlich mit seinen Leuten organisieren soll. Das Ganze soll verschifft werden von Jamaika in die USA. Da haben wir nun mal den größten Absatzmarkt und Scaramanga soll den Scheiß organisieren, wie der in die Staaten reinkommt, sodass er dort dann vertickt werden kann. Und Scaramanga sagt so, ja, kann ich natürlich machen, ist aber ein schwieriges Unterfangen. Das heißt, es wird teuer werden. Ich glaube, dass er eher hoch pokert, weil er wahrscheinlich nichts anderes macht in seinem ganzen Leben. Aber das zieht bei Hendrix. Hendrix sagt so, ja, das ist eigentlich meinen Vorgesetzten egal. Der Plan muss halt gelingen. Das Geld spielt hier absolut keine Rolle. Und der erste Abschluss der Verhandlungen über 1 Million ist da auch nur noch Formsache und geht so in den Auftrag. Scaramanga soll dann irgendwie 10% von dem Ganzen erhalten, da ist er natürlich auch ganz Ohr und sagt, ja, ich muss nur noch mit meinen Lieferanten hier sprechen, also quasi den Rastafaris, wie sie hier öfter benannt werden in Jamaika, und dann sollte der Deal doch eigentlich easy laufen. Das ist dann auch dieses Thema, was abgehandelt ist. Also wir sind hier eigentlich in einem geschäftlichen Meeting, wo irgendwie krumme Deals geschlossen werden. Und ja, das weitere Thema hat sich dann Scaramanga selbst vorbehalten und er switcht von Marihuana zum Glücksspiel diesmal. Auch wieder auf Jamaika. Also Jamaika ist irgendwie der Nabel der Welt, wenn es um große Geschäfte geht. Und es geht darum, wie man Glücksspiel in Jamaika salonfähig machen kann. Quasi als kleine, nette weitere Einnahmequelle, wo Scaramanga und natürlich dann auch die anderen Personen, die hier in dem Sechserbund sind, sich bereichern können. Hatten früher schon mal den Plan, dieses kleine Syndikat hier aus 6 Personen, aber damals hat Scaramanga noch klar abgelehnt. Dem ist jetzt nicht mehr so, weil Jamaika sich mal eben von England losgesagt hat und unabhängig geworden ist und er jetzt zusätzlich auch noch Beziehungen in irgendeine Partei hat, die ihm zugesichert haben, na, da könnten wir so ein bisschen was drehen. Wir könnten Legalisierung anstreben von Glücksspiel. Ja, und alles andere ist dann irgendwie auch noch Formsache. Also Zeiten ändern sich halt, wie dann Scaramanga versucht, das Ganze positiv an Hendrix zu verkaufen. Genau, das Ganze soll dann aber auch wieder irgendwie über die USA laufen. Da gibt es dann noch weitere Partner über die ganzen Städte wie Las Vegas etc., wo ja großes Geld mit Glücksspiel gemacht wird. Und 5% Beteiligung sollte dann aber eben am Ende rausspringen. Das würde heißen $100.000, die jeder der 6 einbringen müsste, um sich an diesem Geschäftsmodell zu beteiligen. Aber gleichzeitig dann durch diese 5% nur 18 Monate Laufzeit, bis sie diese 100.000 wieder reingeholt haben. Und alles weitere ist dann quasi Reingewinn, der nicht wirklich viel Aufwand kostet sozusagen. Die Frage wäre halt nur, ob Hendrix da mitzieht mit seinen Vorgesetzten, aber natürlich dann auch später die anderen 4 der Gruppe, beziehungsweise 3, die noch übrig sind, dass man die auch davon überzeugen kann, wobei sich da Scaramanga relativ sicher ist, wenn die 2 zusagen, sollte das eigentlich eine einfache Sache sein und tja, Rotkopf, der da halt über Jordan gesprungen ist, den müssen wir halt auch noch irgendwie ersetzen. Genau, Dann haben wir eine kleine Blende zu Bond. Der ist erstmal derweil so ein bisschen fassungslos, wie viel Informationen und auch delikate Informationen er in kurzer Zeit eigentlich hier erhält. Also zum einen muss er sich natürlich kurz damit befassen, dass sein Tod jetzt eigentlich quasi besiegelt wurde vorhin. Da gibt es auch schon einen ganz konkreten Fahrplan, der ihm natürlich vorenthalten wurde. Und alles andere sind aber wunderbare Schätze, die man im Nachhinein gegen Scaramanga, gegen Hendrix, gegen ihre Organisationen verwenden kann und sie dann quasi durch Schmuggel, Sabotage, Glücksspiel dem Todesurteil, mit dem Todesurteil belegen kann oder zumindest ja vor den Richter erfolgreich führen kann. Und ja, Bond denkt sich so, krass, ja, mein Leben hängt am seinen Faden, aber ist mir echt egal, ich will diesen Elfmeter hier noch verwandeln. Also es war dann tatsächlich auch eine Fußballmetapher in dem Buch, ein bisschen random, aber genau, Bond würde gerne versenken und denkt sich so, ja, ich bin hier auf einem guten Weg. Hendrix derweil ist nicht so ganz überzeugt, um zurück zu dem Glücksspielplan zu kommen. Der sagt so, ja, hier weiß ich noch nicht. Ich muss das ja irgendwie vor meinen Leuten verargumentieren. Und Scaramanga sagt so, yo, Glücksspiel zieht immer, mach dir mal keinen Kopf. Es gibt genug, wenn du das einmal politisch aufsetzt, dann gibt es genug politische Interessen, die da hinterher sind. Das führt zu Unsicherheit, zu politischer Instabilität, zu Leute, die sich nicht grün sind, die sich vielleicht abknallen, die irgendwie teilhaben wollen, zu Rassismus, zu, er schmeißt alles in einen Topf und sagt so, wunderbar, das ist doch gar kein Problem, wenn wir hier ein Casino hochziehen, das wird laufen. Hendrix sagt so, ja, ich bin nach wie vor skeptisch, aber ich gebe so weiter, meine Chefs melden sich bei dir. Bleibt nur noch die Frage, die gerade eben schon im Raum hing, wer wird die neue Nummer 6 von diesem guten Verbrechersyndikat hier, das wir vor uns haben? Scaramanga hat da einen gewissen Mr. Arioso aus Mexico City im Blick. Der hat sich wohl ganz gut auf der Karriereleiter der Schwerverbrecher gemacht, hat auch gute Geschäfte in Südamerika abgeschlossen, hat gute Kontakte und das wäre doch eigentlich eine super Sache, weil dann würden wir unseren Einfluss hier noch ein bisschen mehr vergrößern. Hendrix sagt ja jetzt erstmal nichts, aber es ist eigentlich nur eine Formsache, wie Scaramanga sagt. Seine Chefs werden ihn mit Sicherheit kennen, der muss wirklich sehr bekannt sein in der Szene und wenn wir den kriegen, dann ist es auch nur noch Formsache, die anderen drei von den fünf übrig gebliebenen zu überzeugen. Ja, also damit hätten wir ja eigentlich alles geklärt. Scaramanga hat jetzt keinen Bock mehr weiterzureden. Er sagt so, die Zeit ist reif, Bond dann mal ins Jenseits zu befördern. Bläst quasi zum Aufbruch, sagt, alles Weitere klären die Chefs unter uns oder unsere Chefs unter sich. Wir müssen jetzt los, es gibt ja noch ein paar schöne Dinge zu erleben und der Zug wartet jetzt natürlich auch nicht ewig. Also los und damit endet das Gespräch. Bond kann noch rechtzeitig sehen, dass er von der Tür wegkommt, fliegt diesmal tatsächlich nicht auf und damit endet dann das Kapitel. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt an der Stelle, um meine Fragen noch kurz hier mit reinzugeben, was es mit diesem Kapitel an dieser Stelle so richtig auf sich hat. Also schon nice Info, so nebenher, kann man von mir aus auch so aufziehen, aber es ist gerade an einem Moment in dem Buch, wo ich mir denke, und wo ich, glaube ich, auch vorgreifen kann, wo es einfach erstmal keine weitere Relevanz hat für die Weiterentwicklung der Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber...
Ich dachte auch, jetzt kommt irgendwie, wie wir es erfahrungsgemäß aus den anderen Büchern kennen, der große, große Plan, das, den wir jetzt quasi vereiteln. Ja. Aber ich stimme dir zu, keiner dieser Pläne ist gerade irgendwie relevant. Und ich denke, es zielt einfach dazu ab, um dem Leser zu zeigen, wie wichtig es ist, dass Scaramanga aus dem Verkehr gezogen wird, weil er halt in dieser Gesellschaft, in dieser Kooperation so viel Unheil auf der ganzen Welt anrichtet gerade. Und das, ja gut, dann fällt mal einer raus aus dieser Gruppierung, ersetzen wir direkt mit dem nächsten Drogenbaron an einem lokalen Standort, der noch geschickter ist, weil wir dann halt noch einen ganzen Kontinent mehr beherrschen oder nochmal irgendwie politische Unruhen in Venezuela ausrufen können. Also ich glaube, das ist einfach zum Worldbuilding, zum Characterbuilding beiträgt, um einfach nochmal aufzusummieren, was Scaramanga für ein krasser Motherfucker ist. Und,
das ist richtig, ja. Ich finde es nur immer wieder verwunderlich halt, weil wir sonst in den Büchern, eigentlich macht sowas ja auch ein gutes Buch aus, dass du noch so ein bisschen Nebeninformationen kriegst, die jetzt nicht immer für den Geschichtsstrang an sich relevant ist. Aber den kriegen wir sonst nie und jetzt knallt er hier so ein Kapitel rein zu an der viel. Stelle, wo ich mir denke,
auch zu viel.
Ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob es mich hier jetzt noch weiterbringt für das Buch. Weil man muss ja überlegen, das ist jetzt Kapitel 12 gewesen von 17, glaube ich, haben wir, ne?
Ja, ich finde es auch ein bisschen random, weil wir hatten ja schon so eine Sitzung der Schurkenliga.
Das stimmt, ja.
Wo es auch um einen Plan ging. gut, jetzt hat sich ja gezeigt, Hendricks ist irgendwie eine wichtige Nummer und Scaramanga ja auch in dieser Gruppierung. Aber also ich fand es einfach so viel und zu erschlagend, weil klar, ja, der erste Teil macht total Sinn.
Also es
diese
ist
Bond, halt, ja. Die Bond-Thematik nochmal auf den Tisch zu bringen, dass Hendricks nochmal wirklich verärgert sagen kann, hier, was zur Hölle ist denn hier los, Alter? Guckst du auch, was du hier für Leute reinkarst? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und er dann sagt, ja, chill mal, ich habe das alles im Griff, sei das, wer der will. Wie gesagt, morgen ist der weg. Und dann macht man halt ein Fass ohne Boden auf. Allein, ich finde es auch, fand es super schwierig nachzuvollziehen, diese einzelnen Schritte und was die Intention dahinter ist, also welche Auswirkungen.
Voll, es wurde nicht sinnvoll beschrieben oder nicht so, dass du leicht folgen konntest, sondern teilweise auch mit, weiß ich nicht, Synonymen. Dann wurde irgendwie von, bei mir zumindest, bei den Chefs von Scaramanga angedeutet, dass es sich ja um Kuba handelt. Aber es wurde nie Castro benannt, sondern nur von einem Mr. C oder so gesprochen, wo ich mir denke, jo, kann ich mir herleiten, aber muss ich auch Transferleistung machen? Plus, dann hast du noch so komische Pläne. Also mich hat's, weiß ich nicht, war nicht ganz mein Kapitel.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich fand's auch, also auf die Länge des Buchs zu ausufernd.
Ja, ja. Ja, auch, man hat dann so gefühlt halt alles an möglichen Drecksgeschäften so reingeschmissen. Das Glücksspiel, du hast ein bisschen, weiß ich nicht, bei Großunternehmen ein bisschen Sabotage, wo du dich irgendwie beteiligen willst. Da hast du auch ein bisschen Marihuana, geht immer. Oder Drogen. Joa. Aber wollen wir uns nicht zu lange daran aufhängen. Das hat ja jetzt schon genug Platz eingenommen. Du darfst uns mal mit Kapitel 13 beglücken. Mit einem Banger vorneweg.
Ja. Kapitel 13. Hört die Zugpfeife. Alle Mann einsteigen, es geht nach Nummerland oder so ähnlich. Eine etwas männlich dominante Gruppe von Ganoven und Spitzbuben machen sich auf den Weg zu einem unvergesslichen Männertrip oder JGA, man weiß es nicht genau. Es steht einiges auf dem Programm, jagen, angeln, saufen, zocken, huren und schlemmen, bis der Arzt kommt. Sehr ärgerlich ist es für Tierschützer James, dass er sich auf seine vermeintlich letzte Reise über den Styx begibt. Kurzerhand gerät dann die Truppe auch noch in ein kleines Westernstück mit ordentlich Revolverballerei und einer Jungfer in Nöten. Alles ein wenig viel für ein Kapitel.
Das wiederholt sich irgendwie mit dem viel für ein Kapitel. Ja, ja, gut.
Es war auch das letzte etwas längere Kapitel. Die nächsten zwei waren dann wieder deutlich kürzer. Um 12 Uhr mittags versammelt sich die ganze lustige Gemeinschaft in der Lobby und James begutachtet die einzelnen Outfits. Scaramanga sieht aus wie ein Plantagenbesitzer, Hendricks ist viel zu dick in einem Anzug gekleidet und der Rest hat Freizeithemden an, wie man sie sich bei Miami Vice vorstellen kann. Scaramanga fragt Nicholson, ob alles arrangiert sei. Wunderbar, wo steckt denn eigentlich heute sein Assistent, dieser Travis? Ja, der hat leider einen sehr ernsten Zahnarztnotfall, wird aber nachmittags wieder da sein, so sagt Nicholson. Scaramanga meint, ja, das ist schön für ihn, den Tag bekommt er nicht bezahlt, also für so eine Scheiße hat er überhaupt keine Geduld. Für Faulenzer ist ja auch kein Platz. Das hätte er sich, also seine Zahngeschichte hätte er sich mal klären lassen sollen, bevor er anfängt zu arbeiten. Nicholson sagt, alles klar, gebe ich so weiter.
Ist da gab es noch keine Gewerkschaft, habe ich so gedacht. Da setzt sich keiner für deine Rechte als Arbeiter ein.
Ja, gewiss. Scaramanga stellt seinen Gästen den Plan vor. Man fährt mit den Autos zum Bahnhof. Von da wird man mit einer süßen Bimmelbahn über die Zuckerrohrfeldplantagen vorbei bis nach Green Island Harbor gebracht. Dort können sie sich Flora und Fauna ansehen. Vor allem die Fauna könnte spannend sein. Die kann man nämlich mit einer interessanten Jagd verbinden. Danach, weil man noch nicht genug gemordet hat, kann man erstmal pausieren mit einem Champagner essen, mit ein paar Ladies kommen dann auch rum und ein bisschen Musik hier, Musik da. Aber dann geht es nochmal zum Angeltrip aufs Meer, dann, weil man ja alles aus dem Dschungel geholt hat, kann man dann noch alles aus dem Wasser ziehen, was geht. Und die sagen, okay, das war mir genug, jagen für einen Tag, die können dann noch ein bisschen Poker zocken. Also alles wunderbar arrangiert. Dann setzt sich die Karawane in Bewegung. James sitzt im Auto mal wieder hinter Scaramanga, denkt sich, abermals ist doch die perfekte Gelegenheit, den Typen jetzt einfach auszuschalten. Dann denkt er, ja gut, also vielleicht schaffe ich das tatsächlich, aber hinter mir sind 6 andere Idioten, die mir alle die Birne dann wegballern wollen.
Er hätte es einfach am Anfang machen sollen, der edle Penner. Also wirklich.
Das Triggerwarnung, es wird doch viel edler, mein Lieber. Er denkt nach, wann es taktisch sinnvoll ist, dass sie ihn ausschalten wollen. Ja, wahrscheinlich während der Jagd. Also das kann ja jeder grenzdebile Idiot zusammenzählen. Bei James stellt sich dann eine grimmige Befriedigung ein, weil er denkt, ja, ist ja eigentlich ganz geil, weil ich genau weiß, was kommt und Scaramanga nicht weiß, dass ich das weiß. Also er sieht sich da in einem intellektuellen Vorteil.
Weiß ich nicht. Kann man so sehen.
Gut, kann man auch so sehen. Er ist jetzt Scaramanga schon so lange auf der Spur und endlich sind alle Karten aufgedeckt. Es sieht zwar nicht gut aus, aber so ein bisschen Resthoffnung aufgrund des Vorwissens kann man sich ja machen. Dafür hat die Gegenseite aber auch mehr Männer, kann tendenziell besser mit einer Waffe umgehen. Hoffentlich hilft diese kleine Waffenmanipulation an der Stelle weiter. James kämpft ums Überleben, also das ist sein Antrieb. Scaramanga hat diesen Antrieb ja gar nicht. Der kämpft oder der mordet aus Spaß und aus Eitelkeit. Und das könnte ihn unvorsichtig machen und ihm schwer auf die Füße fallen. James muss sich wieder entspannen und weiter seine Rolle versuchen zu spielen, diesen Mark Hazard zu verkörpern, ein bisschen idiotisch, ein bisschen naiv, aber auch ein bisschen provokant und damit halt den Gegner in Ungewissheit wiegen. Er beobachtet draußen einen Truthahngeier, der sich auf seine Beute stürzt und sieht darin eine extremst gute Metapher. Nur, dass der Geier unter Naturschutz steht, also ihm kann nichts passieren, niemand darf ihn abknallen oder sollte ihn abknallen, weil er sonst horrende Strafen nach sich zieht. Darauf erstmal eine entspannte Beruhigungszigarette und nein, wir reden von der klassischen Nikotinzigarette und nicht von Marihuana, auch wenn es naheliegen würde. So kommen sie dann an der Thunderbird Station an und eine süße kleine Lokomotive wartet auf sie, ein wirkliches Prachtstück, wie uns das James mitteilt, und mit einem sehr schönen Passagierwagen ausgestattet und selbstverständlich für Don Scaramanga gibt es auch noch einen Thron.
Jegliche Züge, ne, in denen Bond mitfährt, sind immer Traum- und Prachtexemplar. Ich frage mich, ob das so ein kleiner
James Deutsche Bahn kennen die oder nicht, so.
Nee, Deutsche Bahn, da hat er keinen Bock drauf, aber so ein Trainspotter oder so vielleicht schon, ne? Der travelt da einmal um die Welt, um die geilen Züge zu sehen.
Ja, ich darf im ICE fahren, wenn er dann überhaupt kommt. Super. Ja, also Scaramanga hat auch einen kleinen Thron auf dem Bremswagen für sich, damit er nicht beim Pöbel sitzen muss. Und er ruft jetzt erstmal ganz überschwänglich alle an Bord. Dann passiert etwas, mit dem James nicht gerechnet hat. Scaramanga schießt aus einer Laune raus in die Luft, um nochmal die Aufmerksamkeit von allen zu bekommen. Und hat dabei einen kurzen Ruckler drin, also den Moment, wo er halt ins Leere schießt, um dann mit der nächsten Kugel halt zu feuern. Damit hat sich James' Waffenmanipulation an der Stelle auch komplett erledigt. Aber hey, war ein Versuch wert. Scaramanga wirkt auch irritiert, also er hat geschnallt, dass irgendwas hier nicht stimmt und sein Blick fällt natürlich direkt auf James. Der soll mal schön beim Zugführer direkt vorne sitzen, damit ihn auch alle im Blick haben. James spielt seine Rolle, sagt, ey, das ist ja ein Traum, da wollte ich schon immer mal sein, das ist ja, also jetzt bin ich hier gerade beim letzten Wunsch oder was? Ist ja der Wahnsinn, endlich darf ich mal vorne sitzen, fantastisch. Alle anderen Sitzplätze werden auch von Scaramanga zugeteilt. Er selbst sitzt, wie gesagt, ganz hinten, ideal für die Jagd auf seinem Thron und die schöne Reise kann endlich losgehen. Dann darf sich James mit dem Lokführer auseinandersetzen, ein Rastafari, der extremst wenig Wert auf sein Äußeres legt und zudem riecht wie alte Socken. James stellt sich persönlich vor, sagt, wer er ist, die Nettigkeiten interessieren den Rastafari nicht, er sagt, er hat keinen Bock, irgendwelche Floskeln mit irgendwelchen weißen Dudes auszutauschen, kann er sich in den Arsch stecken, ist ihm vollkommen egal, schaufelt daraufhin Kohle und James sieht sich weiter um. Er entdeckt auch neben seinem neuen Freund ein Buschmesser, was griffbereit liegt, also auch nicht so super und das sei bestimmt auch für ihn gedacht, zur Not, aber jetzt nicht das Hinrichtungsmittel, weil das wäre zu offensichtlich. Anschließend winkt und lächelt er Hendrix hinter sich zu und die anderen werden auch nochmal nett begrüßt, also er spielt da wirklich den allergrößten Oberaffen und alle gucken ihn halt an und wissen halt, wer er ist, also es ist halt wirklich die ganz große Charade an der Stelle und tut überhaupt nicht mehr nötig, aber na sei es drum. Sie wissen, was ihm blüht und James' Gefühlslage ist dann gerade eher schlecht als recht, so viele feindlich gesinnte Augen waren lang nicht mehr auf ihn gerichtet und ganz am Ende der Prozession schaut eben Don Scaramanga auch noch mit entzückender Miene auf ihn. James hat seine Hausaufgaben zwecks der Route gemacht, hat die Karte von Mary auswendig studiert und weiß ganz genau, wann ihn was wo erwartet. Dann wird er aus seinen Gedanken gerissen, weil Scaramanga einen dieser geschützten Geier, die wir eben erlebt haben, mit 3 Schüssen vom Himmel holt. Und das ist der nächste Schockmoment für James. Alle applaudieren, James flippt aus und sagt, geil, herzlichen Glückwunsch, das sind einmal 500 Pfund Strafe für dich, außer du hast dir den Rastafari auch geschmiert, weil dann ist es ihm ja auch scheißegal. Und daraufhin fliegt eine Kugel in James' Richtung, knapp an seinem Kopf vorbei. Und Scaramanga sagt, sorry, meiner, dachte, da wäre eine Ratte neben dir. Knapp verfehlt, passiert. Und jetzt soll James mal zeigen, was in ihm steckt. Da hinten steht ein Rind oder mehrere Rinder. Er soll mal eins erlegen, um zeigen, was er für ein geiler Typ an der Waffe ist. Hat er ja gestern Abend schon mitgeprahlt. Die Männer johlen und feuern an, von wegen er soll es machen. James sieht, wie auch Hendrix in seiner Jackentasche rumhantiert. Er sagt dann daraufhin, ey, ich schieße nicht auf irgendwelche Tiere, einfach aus Laune, sondern nur wirklich für die Jagd und nur, wenn ich sie danach auch verzehren will. Also, wenn Scaramanga Bock auf einen Rind hat und das komplett auf ist, bitte, dann macht es. Ansonsten macht es nicht. Nicht nur sehr.
Es hat so ein bisschen, an der Stelle hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es ist wie so eine kindische Diskussion, wo jemand so auf seinen Prinzipien rumreitet und nicht checkt, dass er gerade von vorne bis hinten verarscht wird, obwohl es mir eigentlich klar ist.
Ja. Ja, wie gesagt, das spielt da eine ganz große Nummer und kein anderer spielt halt gerade mit so richtig, aber naja.
Ja, vor allen Dingen, er weiß doch auch, was er für Sprüche kassiert, wenn er sowas sagt. Wen juckt es, ob $500 oder wie viel Strafe da drauf zu zahlen sind? So, wo kein Kläger, da halt auch kein Richter und genau das weiß doch Bond. Oh.
Ja, ja. Für das lose Mundwerk gibt es den nächsten Streifschuss quasi, zur Freude aller anderen. James soll jetzt endlich mal seine Fresse halten, ansonsten trifft die nächste Kugel. Der Raster sieht etwas auf den Gleisen, pfeift in die Signalpfeife und verlangsamt den Zug. Scaramanga wird wütend, schießt auf das Dach und sagt, er soll gottverdammt weiterfahren. Auf den Gleisen liegt nämlich eine Frau, ohne Bekleidung wird uns gesagt. Das verleitet Scaramanga zu einer letzten Ansage in diesem Kapitel. Gleich werden sie eine richtig geile Westernnummer erleben dürfen. Auf den Schienen liegt nämlich Mary Goodnight, eine Freundin des britischen Spions James Bond. Schade, dass der nicht an Bord ist, weil dann könnte er sie nämlich retten. So wird sie nicht zu retten sein. Schade. Ansonsten allen anderen noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei Scaramanga Reisen.
Ja. War wieder ein bisschen wild, auf jeden Fall. Naja, hast du dem noch was hinzuzufügen hier bei Kapitel 3?
Ich finde es, wie gesagt, dieses Schauspiel am Ende finde ich richtig nervig, weil es einfach wirklich eine tote Nummer ist. Es ist so dumm. Also da ist, also gerade James verkauft sich halt komplett lächerlich.
Ja.
Und voll. Also Scaramanga wirkt dabei halt wenigstens noch so ein bisschen ironisch unterwegs. Und gerade der letzte Teil, den fand ich clever zu sagen, hier, jetzt hast du, also jetzt decke ich dich auf, genau. Jetzt ist es soweit.
Weil Bond ist so ein Ticken zu viel. Er wirkt nicht mehr ironisch halt. So.
Nee.
Ja, voll. Und das ist so ein bisschen, ja, schwierig. Ein bisschen anstrengend, unangenehm.
Ja, schade, heute haben wir keinen Cliffhanger an dieser spannenden Stelle, ob Mary Goodnights überleben wird oder nicht, sondern die Auflösung folgt jetzt direkt im nächsten Kapitel.
Auf jeden Fall. Man kann sich etwas an den Karnevalsbeginn erinnert fühlen, denn auch hier hat der Zug keine Bremsen. Lachen ist Bond aber eher mal wieder nicht zumute. Denn mal wieder in die Enge getrieben überkommt Bond das große Kotzen. Handeln ist angesagt und Handeln heißt übersetzt raus mit den Schießeisen. Dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis Blut fließt, liegt wohl auf der Hand. Und bei 5 gegen 1 Überzahlspiel sollte der Verlierer eigentlich Bond heißen. Doch ein Ass im Ärmel hat er noch, bevor es schleunigst von Bord des sinkenden Schiffs gehen sollte. Diese Idee hatte aber wohl auch noch ein anderer. Bond handelt nämlich natürlich hier blitzschnell. Du hast es gesagt, wenn Bond an Bord wäre, würde er handeln. Er ist an Bord, er handelt, er reißt den Beschleunigungshebel um und sie werden tatsächlich langsamer. Allerdings ist es halt auch etwas dumm, dass der gute Scaramanga auf dem separaten Bremswagen sitzt. Das heißt, von dort wird keine Unterstützung kommen und das heißt auch, dass die Distanz von 100 Metern bei, keine Ahnung, ich glaube 30 km/h wurde mehrmals gesagt, wie schnell dieses Ding fährt, vielleicht auch etwas knapp werden könnte. In Sekundenbruchteilen entscheidet er, ja, dass er lieber von links dann weiterhin schießt, weil Scaramanga ihn von rechts erwarten würde oder beziehungsweise Bond entscheidet überhaupt erstmal zu schießen. Das schafft er alles in Sekundenbruchteilen, das abzuschätzen und eben dann die Waffe zu ziehen und von der linken Seite auf Scaramanga zu feuern. Davor sitzt aber leider auch ein guter Hendrix. Der versucht natürlich auch schnell seine Knarre zu ziehen und Bond abzuknallen, weil er checkt, hier geht was, aber der kann nicht mal mit den Wimpern zucken, sondern Bond jagt ihm die Kugel zwischen die Augen. Ja, dafür schießt dann aber natürlich auch Scaramanga scharf. Der trifft aber nicht Bond, sondern dafür unseren geliebten und ach so sympathischen Zugführer, der dann auch, ich glaube, das Zeitliche ziemlich schnell segnet. Er faselt noch kurz irgendwie ein bisschen was, hat aber einen Treffer in den Hals gekriegt. Und Bond hat gerade ganz andere Probleme, als sich um den Zugführer zu kümmern. Denn der dritte Versuch von den drei, die Scaramanga absetzt, trifft dann natürlich auch Bond in die Schulter. Der geht tatsächlich zu Boden und hängt auch halb aus der Tür raus, ist aber von den Schmerzen eher weniger beeindruckt, als mehr davon, dass er sieht, wie der Körper unter dem Zug, auf den sie gerade zugerollt sind, durchtrennt wird in drei Teile und ihm wird aber komplett übel. Und er kann es gerade so noch zurückhalten, weil er dann doch letztendlich rafft, es handelt sich doch nur um eine Puppe, die aber täuschend echt mit den blauen Augen, die ihn sogar noch anschauen, auch hätten Mary Goodnight sein können. Die Perücke war
also sehr gut gewählt. Aber wurde es dabei schon aufgelöst?
Bitte? Ja, wurde bei mir da tatsächlich
bei mir noch nicht.
Aha. Wie war es bei dir?
Ja, das kam an späterer Stelle, deutlich späterer Stelle und ich dachte, krass, jetzt haben sie sich wirklich umgebracht. Boah, da hatten sie mich endlich mal. Da hatten sie mich. Aber wie du schon gesagt hast, es wird dann halt aufgelöst. Und dann, ja, klar.
Ja, super. Nee, bei mir, also es wurde, war auch so, dass man gar nichts mehr gehört hat und es wurde irgendwie noch einmal gesagt, so ja, es sind halt nur noch 50 Meter, Bond ballert irgendwie zurück, dann fällt er hin, schaut runter und sieht eigentlich nur noch, wie das zertrennt wird und dann kam eben, dass ihm so übel wird und im dritten Atemzug sozusagen kam dann so, ja, okay, war aber auch nur eine Puppe, deshalb konnte er sich das Übergeben gerade noch einbehalten. Spannend, dass es bei dir so schnell aufgelöst wurde. Aber ich habe auch heute schon an der einen oder anderen Stelle gedacht, dass mein Buch durchaus gekürzt war. Die ganzen tollen Sachen bei dir im Voraus zu der Zugfahrt, die wurden bei mir aber stark beschnitten. Um nicht zu sagen, teilweise weggelassen.
Okay.
Du siehst, ich habe wieder weniger gearbeitet. Nun ja, Bond wieder so ein bisschen auf dem Damm, entscheidet sich, wieder Gas zu geben und knallt den Gashebel wieder komplett nach vorne. Er sagt sich so, wenn wir hier ganz zum Stehen kommen, Halleluja, dann kann ich hier auch gleich in den Sarg springen, weil gegen die vier Personen, die da hinten noch mitfahren, Scaramanga und die drei anderen Nasen, habe ich dann doch relativ wenig entgegenzusetzen. Nach wie vor ist er mit den Schmerzen, kommt er eigentlich ganz gut zurecht, ist sich auch nach weiteren Schüssen, die er absetzt, irgendwann sicher, dass er Scaramanga irgendwie getroffen hat. Der kniet mittlerweile irgendwo auf dem Bremswagen, ist nicht mehr viel zu sehen. Und nach ellenlanger Zeit fangen dann auch mal die anderen Nasen irgendwie an, ein bisschen zu schießen. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, einen Revolver gesucht. Sie haben ihn auf jeden Fall jetzt erst gefunden und knallen aber auch eher in den Himmel oder in die falsche Richtung, weil sie durch das Dach, das über ihrem Wagen ist, beschränkt sind und gar nicht auf das Führerhaus von Bond wirklich schießen können. Ja, während Bond dann überlegt, wie es im 5 oder 1 gegen 5 weitergehen könnte, kommt doch tatsächlich die Hoffnung und der gute Leiter meldet sich von irgendwoher und Bond ist ein bisschen baff, also eigentlich wusste das ja, aber irgendwie auch nicht und Leiter hat irgendwie alles offensichtlich im Griff, er befiehlt auch allen, die Waffen wegzulegen, auch die Gangster vor ihm versucht er. Offensichtlich muss er Scaramanga schon unter Kontrolle haben, das weiß Bond zu dem Moment noch nicht. Versucht er auch, ruhig zu stellen. Da hat allerdings eine Person ein bisschen was dagegen. Die knallt er dann auch über den Haufen. So hört sich zumindest für Bond an. Also ein Schuss fällt und damit ist dann erstmal Ruhe und Bond wird aufgefordert, sich zu zeigen, wenn er denn unverletzt ist. Ansonsten muss sich leider offensichtlich was Neues einfallen lassen. Unverletzt ist Bond nicht, aber er kann zumindest noch aufstehen. Er zeigt sich und ist verwundert. Der gute Leiter hat irgendwie hinten auf dem Bremswagen den Scaramanga unter Kontrolle gebracht, der kniet unter ihm. Ja, und es sieht in der Tat gar nicht so schlecht aus, auch die anderen Gangster winseln eher ein bisschen um Gnade. Und Leiter hat aber irgendwie gar keine Zeit, um sich hier Lobpudeleien anzuhören, sondern sagt so, hey Bond, schau mal, wann hier die beste Option ist abzuspringen. Ich habe da vorhin noch so ein bisschen was vorbereitet, du solltest dich relativ zeitnah hier von diesem Wagen verabschieden. Die anderen paar halte ich so lange in Schach. Schau, dass du dir nichts tust. Und Scaramanga sieht, wie gesagt, tot aus. Gangarella hat es wohl dann unten erwischt. Den hat Leiter auch den Kopf weggeblasen. Da gibt wohl auch nicht mehr viel, was übrig ist. Und ja, dennoch drängt eben Leiter darauf, dass Bond abspringen soll. Der echauffiert sich aber natürlich lieber erstmal darüber, dass Leiter ja durchaus hätte früher mal vorbeischauen können. Wäre durchaus passend gewesen, hätte vielleicht auch das ein oder andere Schmerzen erspart. Aber gut, so ist es jetzt. Schade war's, aber da hätte ich mir schon mehr erhofft. Genau. Und die anderen Pappnasen, die jetzt da vorne dann noch im Zug mitfahren, die checken so langsam, ist gar nicht mal so gut, was hier abläuft für sie. Und flehen Bond jetzt dann förmlich an und sagen so, komm, bitte, hier, lass uns bitte gehen. Wir würden ungern hier noch weiterfahren ohne Zugführer und ohne Waffen. Die haben wir ja auch weggeworfen. Wie wäre es denn mit einer Million? So, Bond, ja, vergiss es, da hätte ich vor ein paar Tagen auch ein bisschen mehr haben können. Dann sagen sie so, ja, komm, wir verdreifachen hier, ist gar kein Thema, wir sind ja genug hier noch auf dem Zug, die irgendwie eine Million locker machen können. Und Bond sagt so, ja, nee, auf den Scheiß habe ich dann tatsächlich auch keinen Bock mehr. Und damit setzt er sich dann vom Zug ab, springt an der nächstbesten Stelle in den stinkenden Mangrovensumpf, der sich um den Zug gerade auftut. Und ist eigentlich ganz angenehm, weil er dadurch so ein bisschen abgefedert wird, das Fallen von dem Zug. Und so langsam kommen dann auch die Schmerzen bei ihm durch. Also er ist da jetzt dann doch ein bisschen erschöpft, kann sich irgendwie aus dem nassen Mangrovenzeug so ein bisschen ans Land retten und dann sieht er in der Ferne noch, wie Felix abspringt, checkt auch, dass der nicht mehr aufsteht, hat aber gerade ein paar andere Probleme und muss sich erstmal derbst übergeben. Also irgendwie war das ein bisschen viel alles, die Schmerzen, der kurzfristige Panik, dass Mary Goodnight drauf geht, das plötzliche Erscheinen von Leiter, das ist einfach zu viel für den Guten. Als er im nächsten Moment dann den Kopf hebt, sieht er aber noch eine Person von dem Zug abspringen und denkt sich so, das ist aber mal gar nicht nach Plan gelaufen. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hier sind die Karten jetzt wahrscheinlich neu gemischt und er tippt da drauf, dass Scaramanga eben vom Zug abgesprungen ist. Alles andere würde ihn doch wundern. Ja, dann folgt er aber erstmal Felix und geht auf Felix zu, sagt ihm so, jo, wie geht's? Irgendwie ist doch ein bisschen was Schlimmeres passiert und tatsächlich Felix Bein steht komplett ab in irgendwie einem komischen Winkel und er sagt so, jo Felix, das sieht nicht so gut aus, ich würde dich von hier aus alleine weitermachen, ich glaube, du kannst nicht, ich würde dich aber noch irgendwie in Sicherheit bringen, vielleicht kann ich dich irgendwo gegen einen Baum lehnen, es gibt ja hier genug, ich muss mich da hinten mal noch um eine weitere Person kümmern, die abgesprungen ist. Ich finde es im Übrigen gar nicht so gut, dass du Scaramanga nicht gleich den Rest gegeben hast, das sage ich dir jetzt hier an der Stelle auch noch. Falls nicht alles eh schon zu viel für dich ist, ich find's scheiße, dass du nicht abgeknallt hast. Offensichtlich hat er gut überlebt. Felix versucht sich dann so ein bisschen zu rechtfertigen. Ja, aber das ist an der Stelle dann auch egal, weil Bond eben weiß, er muss Scaramanga hinterher. Der Gute, das sagt Leiter ihm auch noch, hat auf jeden Fall viel Blut verloren. Er ist davon ausgegangen, dass Scaramanga eigentlich tot wäre, sonst hätte er ihn natürlich noch umgebracht. Er hat so viel Blut verloren, dass es so aussah, als würde er nicht nochmal aufstehen. Jetzt ist es halt Pech. Genau, so viel dazu. Aber er hat ja was Schönes präpariert gehabt und das sieht Bond dann eben auch in der Ferne, nämlich als der Zug auf die nächste größere Brücke zufährt, vor der Scaramanga abgesprungen ist, fliegt der Zug in die Luft oder wird so leicht angehoben, um dann krachend auf die Brücke zurückzufallen und dann im nächsten, ja, es muss ein Riesenfluss sein, also der Zug versinkt auf jeden Fall im Wasser und mit ihm vermutlich dann auch noch die zwei anderen übrig gebliebenen Gangster, die noch hinten mitgefahren sind, aber eben nicht Scaramanga. Da ist Leiter so ein bisschen stolz auf sich, sagt so, hey, hab ich doch eigentlich ganz gut geplant, das war schon ein geiler Abgang, oder? Ja, und bei der Puppe, da, das ist auch auf meinem Mist gewachsen, beziehungsweise es war meine Ausführung, weil Bond ihn da auch noch zur Rede stellt und sagt so, sag mal, hast du dir mit der Scheiße was zu tun? Und dann sagt Leiter so, nee, schon, ich musste das ausführen, aber das war ein Auftrag von Scaramanga, da konnte ich leider nicht vorbei und hey, komm schon, war nur eine Puppe. Bond sagt dann aber, jetzt muss er los, ich bring dich noch ins Trockene, ein bisschen raus aus der Sonne, damit du hier von den nächsten Nachhut dann aufgesammelt wirst, da wird sich ja bald jemand kommen. Ich gebe dir hier noch eine Bleikugel zum Draufbeißen, weil das könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft werden. Ich glaube, schmerzhaft war da kein Ausdruck. Leiter verabschiedet sich in die Ohnmacht. Bond sagt so, eigentlich das Beste, was ihm hier passieren kann, dann kann ich den einfach liegen lassen. Also, Kollegialität, ich weiß ja nicht. So, klar, vielleicht ist es nicht weiter schlimm, was Leiter da mitgemacht hat, ist halt irgendwie eine ausgekugelte, weiß ich nicht, Hüfte oder so. Aber ihn einfach liegen zu lassen und sagen, ja, gut, ich mach weiter, ich muss da hinterher, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und irgendwo hatte doch auch irgendjemand angedroht, dass es auch noch Krokodile gibt. Ist ohnmächtig vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung, dann da jemand liegen zu lassen. Aber gut, Bond als Arzt kann da das alles abschätzen und sagt so, ist okay. Er nimmt dann Leiters Revolver, den legt er noch nebendran, dass er sich irgendwie verteidigen kann, sollte er zu sich kommen und nimmt dann eben die Verfolgung von Scaramanga auf. Der muss aber schon relativ weit durch den Sumpf gekommen sein, denn Bond kommt neben den Gleisen recht schnell zu der Stelle, wo er ihn hat abspringen sehen, sieht dort aber nichts mehr, ist auch immer auf der Suche nach Blut und entscheidet sich dann zu sagen, ich muss mich irgendwie durch die Sümpfe durchschlagen und zum Meer an der Küste kommen, dass ich unten an der Wasserlinie vom Fluss zurücklaufen kann, weil da vermute ich Scaramanga und ich muss quasi aus der entgegengesetzten Richtung kommen, dass er mich da nicht erwartet. Leichter gesagt als getan, er kommt zwar eigentlich ganz gut voran, hat aber jetzt dann leider auch das ein oder andere Problemchen, mit dem er zu kämpfen hat, nämlich er wird so langsam leicht fiebrig, die Schmerzen knallen ordentlich zu, ja, und er wandelt quasi nur noch im Fiebertraum, nimmt alles nicht mehr so richtig wahr und halluziniert, fantasiert teilweise ein bisschen und fühlt sich eigentlich nur noch hingezogen zu dem Shampoos-Mittagessen, das ja eigentlich versprochen war, das leider ausgefallen ist. Checkt aber, was bei ihm abgeht, hat schon öfter diese Situation gehabt und schafft es doch tatsächlich, die Gedanken wegzuschieben, sich weiter in die Mangroven reinzuschlagen und von trockener Stelle zu navigieren, sag ich mal. Bis er dann plötzlich immer weiter reinkommt und ein Husten hört. Er ist selber schon hart genervt von den Sandfliegen und Moskitos, ist sich auch kurz nicht sicher, ob er es richtig gehört hat, bleibt aber erstmal wachsam stehen und ja, schätzt so ab, dass ungefähr 100, 200 Meter entfernt irgendjemand beherrscht, nach Möglichkeit relativ leise gehustet hat. Und dieser Sache will er natürlich nachgehen, aber das wird dann in Kapitel 15 von dir übernommen werden. Wäre auch nochmal ein ganz guter Cliffhanger gewesen, wobei man sich eigentlich eins und eins zusammenzählen kann, was hier vielleicht bei rauskommt.
Möglicherweise. Es ist so geil, wie Felix einfach der Punching Ball ist, den jedes Mal einstecken muss. Der arme Mann hat quasi all seine Extremitäten verloren und kriegt jedes Mal auf die Schnauze und James geht immer aus der Nummer raus. Ja, dann hat er halt mal eine Narbe oder so, aber also, das ist so krass.
Ich find's schon auch sauer assi. Der Typ kann sich nicht mehr bewegen, hat Schmerzen, dass er ohnmächtig wird und Bond sagt so, ich bin Arzt, lass mich durch. Ich kann das einschätzen, hey, Ohnmacht, gerade das Beste, was passieren kann in der Situation. Besser geht nicht. Kann man liegen lassen so. Ich frage mich auch, weil er dann so sagt, so, ja, da kommt dann sicher bald so ein Sicherungstrupp. Wer? Woher? Weiß überhaupt jemand, dass die losgegangen sind? Okay, Nicholson vielleicht. Vielleicht schickt der irgendjemand. Aber halt, jo, lass mal liegen. Mach mal morgen. Ich finde schon geile Attitude.
Okay. Ja, dann schließe ich das Ganze ab mit einem absoluten Quatschkapitel. Kapitel 15, Futter für die Krabben. Oder wie ich sagen würde, ein Showdown, den es nicht gebraucht hat. Jeder von uns kennt die Szenen aus Filmen, bei denen der Bösewicht in dramatischer Höchstleistung seinem vermeintlichen Ableben entgegenfiebert und selbst der unterbelichteste Schimpanse vor der Röhre weiß, dass es vermutlich doch noch ein Ass im Ärmel gibt. Jeder weiß es, nur eben der Protagonist nicht. Und genau dieses laienhafte Schauspiel ohne jegliches Popcorn-Kino dürfen wir nun über 10 Seiten uns widmen. Warum Schlangen und Krabben noch eine Rolle in diesem Stück spielen dürfen, ist vermutlich die spannendste Frage an der ausgelutschten Nummer. Man sieht, ich gehe den ganzen extrem euphorisch entgegen.
Du hast schon einen guten Punkt getroffen, ja. Gebe ich dir recht.
Ja, ich würde es erstmal versuchen, möglichst neutral darzulegen und danach kann man ja vielleicht nochmal auf so ein kleines oder anderes Schmankerl eingehen. James lokalisiert das Husten, ca. 20 Meter im Umkreis Richtung Fluss muss es sein, also der Pfadfinder schlägt wieder zu, auf Händen und Füßen wird in diese Richtung sich angepirscht und tatsächlich findet er Scaramanga, wie er ausgestreckt auf einer Mangrovenwurzel liegt, seine gesamte rechte Seite ist schwarz von getrocknetem Blut und Insekten tummeln sich bereits um ihn herum. Doch die Augen wirken hellwach. Vom goldenen Colt ist auch keine Spur, doch in diesem Moment löst sich eine Boa irgendwo aus einer Ecke, angezogen vom Blut und möchte eben zu Scaramanga hin. James erkennt, dass sie relativ harmlos ist, ist jedoch sehr fasziniert von Scaramangas Reaktion. Der zieht nämlich vorsichtig ein Messer und wartet ab, was passiert. Scaramanga hat auch keinerlei muskuläre Bewegungen, also bleibt wirklich komplett still, bis die Schlange auf ihn kommt. Dann rammt er sie zielsicher mit dem Messer in den Boden. Das Messer geht dabei durch den Kopf, nagelt sie damit fest, vergewissert sich, dass das Vieh wirklich tot ist. Wird uns alles sehr, sehr süß beschrieben. Schneidet dann den Kopf ab, wirft den auf einen Schlammhügel, um potenzielle Landkrabben anzulocken. Erstmal passiert dahingehend nichts, also so schnell kommen die dann doch nicht raus. Der Vorfall zeigt, dass Scaramanga trotz seines vermeintlich desolaten Zustands noch saulebendig und unfassbar gefährlich ist. Anschließend häutet er auch die Schlange, macht sich an dem Fleisch so ein bisschen zu schaffen. Alles, was er nicht will, wirft er ebenfalls in Richtung Krabben, doch die kommen immer noch nicht. Das macht ihn sauer, er muss husten und es ist auch Blut dabei, was hochkommt. James schließt daraus, dass er die Lunge knapp verfehlt hat, aber der Kerl dennoch innere Blutung hat und eigentlich ins Krankenhaus gehört. Nun macht sich Scaramanga wie ein wild gewordenes Tier über diese Schlange her. Der Moment, dass James mit gezogener Waffe auf der Lichtung erscheint, tritt damit in Erscheinung. Scaramanga sagt, ah, schön, dass du auch mal kommst, ich hab dich erwartet, hast lange auf dich warten lassen, und bietet ihm was von seinem Festmahl an. James legt dankend ab, er wäre aber ganz, also ist ganz glücklich damit, dass Scaramangas Hände beschäftigt sind. Scaramanga sagt, ja, was soll denn jetzt hier auf einmal die Angst? Er liegt doch schließlich im Sterben. Aber dafür ist das mit der Schlange aber ziemlich gut gelaufen, merkt dann James an. Also so schlecht kann es ihm dann doch nicht gehen, ob er weitere Waffen hat. Scaramanga soll sich selbst abtasten und die entsprechenden Stellen anzeigen und vorsichtig sein beim Messer wegwerfen. Darauf gibt er aber mal so Zero Fucks, wirft es in Richtung von James und hätte James auch getroffen, wenn er nicht zur Seite gegangen wäre. Also ist ihm egal. Daraufhin muss er auch lachen und hustet dabei wieder rot, aber James erkennt, so richtig schlimm rot ist es nicht. Und dann zeigt er ihm die Achselhöhle, also alle Orte, wo potenziell Waffen sein könnten, und isst genüsslich weiter. James hat dann Lust zu reden. Er wird Scaramanga ein schnelles Ende machen. Anders als er es mit seinen Opfern gemacht hat, das waren ja jedes Mal brutale Akte gewesen, sadistisch bis zum geht nicht mehr. Dumm, dass er jetzt mit diesen Geschichten auch die ganze Zeit noch rumprahlt. Wie viele Männer sind es denn wohl jetzt gewesen? Scaramanga sagt, ja, also mit James sind es 50. Und er soll sich jetzt auch nicht so aufspielen, als ob der feine Herr Engländer, der alte Gentleman, einen wehrlosen Menschen tötet, der unbewaffnet ist. Das glaubst du doch im Leben nicht. Wir warten jetzt entspannt auf das Rettungsteam und dann darf sich Scaramanga ja vor Gericht verantworten. Und da wird ja nun wirklich gar nichts passieren. Also da hat man ja auch nichts gegen ihn in der Hand. James sagt, ja, Moment. Oder für Scaramanga, Momentito, por favor. Was ist denn mit Rotkopfs Leiche? Ja, die Kugel passt zu Hendricks Revolver und den hat schließlich James liquidiert, also können sie sich da erstmal entspannt eine Zelle teilen. Und dann gucken wir mal, wem es da besser geht im Knast hier. Woher weiß Bond überhaupt von Rotkopf? Ja, da gibt es etliche Tonbandaufnahmen, Mr. Scaramanga, und das heißt noch mehr Beweise gegen sie. Ja, das ist nett, aber die haben vor Gericht keinen Bestand, wir sind hier nicht anerkannt als Beweismittel, sieht eher schlecht aus, Mr. Bond. Aber Scaramanga ist mal ein bisschen selbstkritisch und sagt, ja, Fehler wurden gemacht, Fehler wurden auch von mir gemacht. In Personalentscheidungen bin ich nicht so der beste Mann, vielleicht hätte ich da jemanden mit abstellen müssen. Ja, komm, James, eine Mio und dann ist die Sache jedoch fein. Ja, also James sagt, ja, leck mich am Arsch, im Zug haben mir deine Freunde 3 Millionen angeboten, dann mittelt sich deine lächerlichen Millionen. Sagt Scaramanga, ja komm, ich verdoppel 6 Millionen. James, mittlerweile vielleicht mal kurz am Überlegen, bleibt aber dabei, nein, alles für Königin und Mutterland oder Vaterland, wie auch immer. James muss sich komplett überwinden, sein Gentleman-Dasein zu überwinden, aber der Mann hat so viele unendlich elendig verrecken lassen und wird es weiterhin tun, wenn James ihn nicht jetzt aufhält. Hat Scaramanga jetzt noch ein paar letzte Worte oder können wir das Ding hier abschließen? Oder soll sich James um irgendwen kümmern, den er zurücklässt? Scaramanga muss wieder lachen, verweist wieder darauf, dass James ein gottverdammter Gentleman ist und eh keine Eier hat, um das zu machen. Aber bitte, wenn es denn sein muss, will er ihm nicht zufällig auch noch die Knarre selbst geben, damit er es selber machen kann. Da sagt er dann aber auch, ja, das wäre aber auch schön dumm von dir, weil dann würde ich die halt gegen dich benutzen. Also wäre aber ein Versuch wert. James erkennt, die Arroganz ist nach wie vor noch omnipräsent. Er fragt sich die ganze Zeit, ob Scaramanga noch irgendwie einen Ass im Ärmel hat, weil er so unfassbar selbstbewusst daherkommt. Er kann sich diese Gelassenheit einfach überhaupt nicht erklären, doch er erkennt einfach keine Chance, die Scaramanga haben sollte. Hingegen setzt James mittlerweile die Sonne extremst zu und merkt, er muss hinmachen, weil ihm so langsam auch ein bisschen duselig wird. Der Schmerz setzt ein, wird nicht mehr ganz klar. Jetzt rührt sich was in Scaramanga und er bittet James um ein letztes Gebet. Als gläubiger Katholik selbstverständlich. Er erkennt James als guten Gegner zudem auch an und man kann ja schließlich nicht immer gewinnen. Irgendwann gewinnt halt auch mal die andere Seite. Daraufhin senkt James natürlich die Waffe und lässt ihm seine Zeit für sein Gebet. Ja, könnte man, manche würden sagen naiv, andere würden sagen sehr entgegenkommend.
Kann man so machen.
Also legt Scaramanga auf Latein los und James merkt über die Zeit hinweg, wie er aufgrund der Schmerzen und der Hitze seine Konzentration verliert. Dazu noch dieses hypnotische Latein die ganze Zeit macht ihn ganz schwummrig. Und langsam und kaum merklich, also James kriegt es nicht mit, gehen Scaramangas Finger Richtung seinem Ohr und dann schnellt auf einmal die Hand hinter seinen Kopf. Die winzige goldene Derringer dröhnt und James geht zu Boden. Überraschung, Überraschung. Jetzt könnten wir sagen, tolles Ende für einen Cliffhanger. Nein, wir kriegen noch natürlich ein bisschen mehr Informationen. Scaramanga springt auf wie eine wilde Katze, also hat da auch eine Meisterleistung im schauspielerischen Talent hingelegt und geht zu seinem Messer, bewaffnet sich damit und will auf James losgehen. James windet sich aber wie ein sterbendes Tier auf dem Boden, gibt 5 Schüsse aus seiner Walter wahrscheinlich mittlerweile ab und ja, kann danach erst, beziehungsweise nach diesen 5 Schüssen muss er die Waffe loslassen, weil die Schmerzen unerträglich in der Wunde werden und er die entsprechend abbindet oder festhält. Scaramanga lässt aufgrund der Schüsse das Messer fallen und dann auch sich selbst fallen, denn er wurde getroffen. James hat ihn am Herzen erwischt. Dann kommen auch die Krabben endlich aus dem Wasser, um sich das Fleisch der Schlange zu holen. Und James denkt, und heute Abend wird es nicht nur der Schlange gewesen sein, sondern auch noch Scaramangas Leiche. Und mit diesem schaurigen Stück gehen wir aus diesem Kapitel raus.
Puh. Ja, wild. Ich glaube, was anderes kannst du eigentlich nicht wirklich sagen. Und eins deiner Lieblingskapitel, lieber bisher.
Ja, ich find's scheiße. Also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es ist so vorhersehbar und null spannend irgendwie so richtig. Also diese Spannung, die versucht wird zu transportieren, kommt bei mir als Konsument überhaupt nicht
Gebe ich dir voll recht und ich finde auch...
Und so eine Nummer im 13. Buch einzubauen, ist ja wirklich ein bisschen frech.
Ja, gehe ich mit. Ich finde halt auch, es wird Sachen zusammengewürfelt, so, die, weiß ich nicht, dann kommt er auf einmal mit Gebeten ums Eck, davor war es noch die rohe Schlange, die halt mal kurz verdrückt wird, in einem Zustand, wo derjenige, also, und ansonsten war, ja, Scaramanga schon Psychopath, aber kein, weiß ich nicht was, Irrer, der im Wald lebt und sich von rohen Tieren ernährt oder so, so, das, also er hatte so gar keine Züge davon gehabt, das ist eine Persönlichkeitswandlung, die hat mich ein bisschen verloren auch, muss ich sagen. Also da war ich, ja, gebe ich dir recht, ich fand das jetzt auch nicht den stärksten Showdown, wenn ich es noch positiv ausdrücke.
Ja, wenn ich überlege, was James über die vorherigen 12 Missionen für ein Leid ertragen hat, also dass der in den ersten Büchern ja reingeht und wirklich so ein bisschen grün hinter den Ohren ist und wahrscheinlich wirklich sehr der Gentleman ist, aber mittlerweile hat er so viel Verlust erlitten, ne? Mit Tracy, mit anderen Sachen, Felix mehr oder weniger tot geglaubt gehabt, phasenweise, ja. So, der müsste doch jetzt an dem Punkt sein, wo er sagt, Alter, dann scheiße ich jetzt halt mal drauf, der Gentleman zu sein, und richte den hin. Also hat er bei Blofeld ja auch so gemacht.
Ja.
Aber hier kriegt es einfach nicht auf die Kette und du baust da was auf, wo wirklich jeder Idiot weiß, auf was es hinausläuft.
Ja, er hat ja auch mehrmals die Chance, dann im Buch eigentlich seinen Auftrag zu beenden, was ja eigentlich seine Aufgabe ist. Gut, okay, beim ersten Mal sagst du noch, yo, weiß ich nicht, brauche noch ein paar mehr Beweise, vielleicht kann ich noch ein paar andere mit dran kriegen, was weiß ich. Wobei es da ja eigentlich auch schon naiv war, in einem Auto nicht abzuknallen von hinten, wo er noch nicht mal wusste, wer Bond ist. Ja, schwierig insgesamt. Aber ich fand auch insgesamt bisher, und es sind jetzt auch nur noch 2 Kapitel, kein Fall wie die anderen. Ein bisschen oberflächlicher, ein bisschen kürzer, ein bisschen nebensächlicher von der Thematik her.
Mhm.
Also kein zentraler Riesenauftrag für Bond.
Nee, nicht wirklich. Ja, das waren die heutigen 5 Kapitel. Wir haben noch 2 an der Zahl. Ich denke mal, spannender wird es jetzt ehrlicherweise nicht. Das wird jetzt zwar wahrscheinlich wieder schön ausplätschern mit einem netten Happy End, mit ihm
aber und Mary Goodnight zusammen. Aber spannend wird natürlich das, was dann noch kommt. Also da muss schon bei der Verkaufslinie jetzt auch bleiben.
Ja, das Ranking. Das Ranking wird kommen und ich hätte es spannender gefunden, wenn es keine Schaufensterpuppe gewesen wäre, sondern die echte Mary Goodnight. Aber dann hätten wir nämlich ein kleines Problem, wenn es ums Bond Girl geht.
So. Ja, wobei hätte man trotzdem was mitmachen können dann auch. Tragischer Tod halt.
Ja, aber viel mehr war dann halt auch nicht. So muss man jetzt hoffen, dass in diesen zwei Kapiteln noch ein bisschen was passiert. Ansonsten sehe ich in dieser Kategorie leider Gottes auch schwarz.
Ja,
aber ansonsten, gerade in der Gegenüberstellung mit dem Film könnte es sehr spannend werden. Aber das ist eine Thematik für die nächste Ausgabe, was eine Thematik für die heutige Ausgabe ist, mein Lieber. Ich habe hier ein Quiz vor mir liegen und ich muss sagen, bisher war es nicht so dein Heimspiel. Und ich hoffe,
schau dir das Buch an, damit ist doch dann auch das ein oder andere gesagt. Da willst du mir noch was erzählen mit Heimspiel und Klasse. Also,
ja.
Ich schaue mir den Film trotzdem, ich habe ja noch hier noch eine Chance, da mich zu verbessern.
Eben. Also, wir kommen zum schönen James-Bond-Quiz rund um Der Mann mit dem goldenen Colt, Film Edition. Es gab insgesamt 6 Fragen, an der Zahl 4 hast du bereits versucht zu beantworten, würde ich es nennen. Davon waren 3 kleine Misserfolge dabei und ein souveräner Sieg. Also den müssten wir nicht unerwähnt lassen.
Immerhin, ja, den müssen wir erwähnen.
Es ist ja noch alles möglich. Also ein Unentschieden ist noch möglich. Du musst jetzt halt liefern. Und mit jetzt liefern meine ich heute und in der nächsten Ausgabe, also im großen Finale, weil 2 Fragen sind noch offen. Ich hätte nämlich eine Filmfrage für dich und eine Fahrzeugfrage. Was darf es denn heute sein?
Ich bin bei der Fahrzeugfrage befürchte ich, dass ich auch schon wieder passen muss, ehrlich gesagt. Aber ich brauche heute ein Erfolgserlebnis. Mach mal die Filmfrage.
Die Filmfrage. James Bond klaut ein Boot. Welches bekannte Gesicht entdeckt er auf einem anderen Boot, was zufällig Touri-mäßig vorbeifährt?
Jetzt muss ich erstmal überlegen. Klaut ein Boot. Boah, ich meine mich dunkel zu erinnern, aber an das Gesicht auf einem anderen Boot muss ich gerade passen. Also ich glaube, es wird hier eine schwarze Ära der Film.
Ah, okay, ich gebe den einfachen Tipp erstmal. Also der hier verrät jetzt nicht allzu viel. Wir haben eine Kampfszene in Hi-Fats Kampfschule. So ein bisschen hier auf Karate, Taekwondo, was auch immer. James entkommt mit Hilfe der Ninja Girls und flüchtet dann, weil sie ihn ja zurückstehen lassen, über Wasserwege mit einem Boot und wird dabei verfolgt. Und irgendwann kommen sie an eine Stelle, wo es ein bisschen kniffelig wird und gerade dann fährt ein etwas längeres Touri-Boot vorbei und da hat James eine Begegnung mit einem Charakter.
Ja, mit einem Charakter. Ach so, ich meinte, das soll irgendwie aufs Boot gedruckt sein.
Nee.
Charakter ist ja mein Lieblingscharakter. Ja, da bin ich wieder an Bord sozusagen. Jetzt muss ich nur noch hier den guten Sheriff schlag mich tot. Oh,
Sheriff ist richtig. Damit hast du schon mal die Hälfte der Punkte.
Oh nein, gibt's nicht, dass ich jetzt nicht auf den Namen komme. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter. Ich krieg's nicht zusammen. Ja, der ist ja zum zweiten Mal dabei, aber schön auf Flitterwochen oder auf seinem Urlaub, ich weiß es nicht mehr. Ja. Auch wieder am Abkotzen, wie immer.
Ja.
Sheriff. Ja, nee, da komme ich auch nicht mehr drauf. Sheriff.
Kleiner Tipp noch, vielleicht kannst du 75% wenigstens machen. Zum Würzen, ganz klassisches Gewürz. Ganz, ganz klassisch. Steht auf jedem Restauranttisch.
Ah, ja, gut, okay. Der gute Herr Pepper. Aber auch da kriege ich den Vornamen, kriege ich leider nicht mehr zusammen.
Nee, also aber Sheriff Pepper ist vollkommen
richtig. Ja, Sheriff Pepper. Aber ja, ich glaube, mehr als 50% können wir da auch nicht machen. Das ist schon ein sehr eindeutiger Hinweis.
Ja. Okay.
Damit haben wir das Spiel verloren. Ich würde mich trotzdem in 2 Wochen nochmal stellen, weil ich ein Ehrenmann versuche zu sein, aber es trifft mich hart.
Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt zu dem Quiz, aber ich vertraue darauf, Mann, dass du nach dem grandiosen Ranking nochmal richtig guten Anstandspunkt ohne irgendeine Hilfestellung mitnimmst. Weil diese Frage auch zufällig einen Bezug zu einer vorherigen Frage nimmt, also wenn du dich da in Erinnerung rufen kannst, wenn du dich schon nicht an die Szene erinnerst, dann kommst du so drauf. Aber das ist ein Thema für in 2 Wochen. Jetzt, liebe Freunde und Freundinnen der guten Unterhaltungskunst, beenden wir die heutige Folge. Wir machen den Sack zu, es ist alles drin, was dazugehört. Und seid gespannt, was uns in 2 Wochen erwartet, mit 2 Kapiteln, einem schönen Ranking und natürlich einem grandiosen Quizabschluss. Also für alle was dabei, holt die ganze Familie vors Empfangsgerät. Das kann richtig spannend werden.
Absolut. Hat wieder Spaß gemacht, auch wenn die Inhalte manchmal vielleicht dürftiger sind. oder du sie scheiße findest. Ich finde dafür das Quiz scheiße an ein, zwei Stellen mit den Fragen, werde aber die Flinte nicht ins Korn schmeißen. Freue mich auf in 2 Wochen, freue mich auf deine Expertise und ich hatte trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr vor den Lautsprechern sozusagen oder an den Kopfhörern auch. Bin gespannt, wie dein Ranking ausfällt. Ich kann es mir noch fast gar nicht denken. Und ja, hat trotzdem Spaß gemacht.
Wunderbar, dann nehmen wir das doch so mit. Es ist doch wunderbar, alles klar. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal und schaltet gerne wieder ein.
Schließe ich mich an, bis dahin, gute Zeit.